Filmmusik am Silvestermorgen hier bei uns aus Ellen Silvestris Soundtrack zur Komödie Mäusejagd. Und er hat auch selbst dirigiert.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Axel Hacke liest jetzt den dritten Auszug aus seinem Essay »Wie fühlst du dich?« über unser Innenleben in Zeiten wie diesen. Wie gehen wir mit unseren Gefühlen um? Mit Angst, mit Sorgen, Wut, Ohnmacht und ja sogar mit Hass. Wie bewahren wir uns unsere Glücksfähigkeit, unsere Lebensfreude und auch unsere Fähigkeit, Nähe zuzulassen? Gefühle, die sind individuell und kollektiv. Und um mit ihnen umgehen zu können, müssen wir uns ihnen stellen. Wir müssen über sie Bescheid wissen, mit ihnen leben lernen. Axel Hacke, der fängt stets bei sich selber an. Er spricht offen über seine Ängste und seine manchmal unzureichenden Erfolge im Umgang mit diesen Ängsten. Denn auch darauf muss man gefasst sein, auf das lähmende Gefühl der Überforderung. Der Titel des Kapitels, das Axel Hacke jetzt vorliest.
Ich sitze mit Freunden zusammen. Jemand sagt, er schaue ständig im Internet herum, in welches Land man gehen könne, um all diesem Irrsinn zu entkommen. Vor allem, wenn die Rechtsradikalen an die Macht kämen. Er wolle dann weg und vielleicht müsse er sogar. Ich sitze mit anderen Leuten zusammen und jemand sagt, er sehe keine Nachrichten mehr oder jedenfalls nicht nach 6 Uhr abends. Er könne sonst nicht schlafen. Ich sitze mit wieder anderen zusammen und jemand sagt, er verzichte ab sofort auf Alkohol und ein anderer erwähnt, dass er kein Fleisch mehr zu sich nehme. Dann kommt in der Runde der Gedanke auf, all diese Restriktionen, die sich Menschen auferlegten, könnten damit zu tun haben, dass sie auf eine gleichzeitig verzweifelte und vernünftige Weise versuchten, eine Kontrolle über das eigene Leben zu behalten, die ihnen anderswo zu entgleiten drohe oder längst entglitten sei. Jemand sagt, das sei Vulgärpsychologie, und ich frage, warum alles Vulgärpsychologie sei, was ihm nicht in den Kram passe. Dann lachen wir und trinken noch etwas, beziehungsweise einer eben nicht. Aber festhalten möchte ich, es gibt mir immer ein gutes Gefühl von Kontrolle über das Leben, von ich handele und erdulde nicht nur einfach, wenn ich mit meinem Glas und Plastikmüll in jeweils einer Tüte zu den Containern in der Nachbarschaft marschiere und dort entsorge, statt ihn, wie Bequemlichkeit es geböte, in die Restmülltonne zu schmeißen. Es ist ein Witz aus der Weltrettungsperspektive gesehen. Aber es hilft, denn es gibt kein Gefühl auf der Welt, das der Mensch schlechter erträgt als Ohnmacht, den Verlust von Kontrolle. Und es gibt sehr viele Menschen, die in dieser »Ich muss unbedingt etwas tun«-Haltung noch viel weiter gehen. Sie verzichten auf alle möglichen Arten von Reisen, was ich vernünftig finde, oder sie ernähren sich anders, vegan zum Beispiel. Halten wir fest, es gibt fast nichts mehr, was wir nicht ohne ein ungutes Gefühl irgendwo in den Tiefen der Seele täten. Selbst ein schöner, warmer, sonniger Apriltag weckt das Gefühl, sollte es jetzt um diese Jahreszeit tagelang so schön, warm und sonnig sein? Oder ist selbst das Schöne, Warme und Sonnige ein Vorbote des Untergangs? Oder etwas anderes? Ich war und bin fasziniert von einer App auf meinem Handy, die Perplexity heißt. Perplexity ist künstliche Intelligenz für die Bedürfnisse eines Menschen wie mich, der immerzu etwas wissen will. Jede Frage, die in meinem Leben und meiner Arbeit auftaucht, kann ich dort stellen und werde eine Antwort bekommen, und zwar genau auf meine Frage. Perplexity antwortet direkt mit Ja oder Nein und einigen begründenden Sätzen. Das ist sehr konkret und nützlich, zumal Quellen genannt werden und ich als gelernter Journalist gewöhnt bin, mir solche Quellen anzuschauen und sie zu prüfen. Ich bin der KI nicht ausgeliefert und Perplexity hat keineswegs immer recht. Ein Gerät zu haben, dem ich eine Frage stellen kann, auf die ich innerhalb von Sekunden eine brauchbare Antwort bekomme, da bin ich eben perplex Und diese Faszination habe ich eines Tages jemand geschildert, der mir dann die Frage stellte, ob ich wüsste, wie umweltschädlich eine solche Anfrage sei. Wusste ich nicht. Ich fragte die App, wie umweltschädlich ist eine Anfrage bei Perplexity? Antwort: Eine Anfrage bei Perplexity AI ist wahrscheinlich deutlich umweltschädlicher als eine herkömmliche Google-Suche, obwohl genaue Zahlen speziell für Perplexity nicht vorliegen. Hier einige relevante Fakten. KI-gestützte Suchmaschinen wie Perplexity verbrauchen generell mehr Energie als traditionelle Suchmaschinen. Eine KI-gestützte Google-Suche benötigt etwa 10-mal mehr Energie als eine klassische Websuche. Laut Studien könnte ChatGPT, ein ähnliches KI-System, etwa 30-mal so viel Strom verbrauchen wie eine Google-Suche. Es ist anzunehmen, dass Perplexity einen ähnlich hohen Energiebedarf hat. Und weiter. Die KI-Systeme benötigten spezielle Hardware, die seltene Erden enthalte. Der Abbau dieser Materialien verursacht ökologische und soziale Probleme. Die kurzen Innovationszyklen in der KI-Branche führten zu einem erhöhten Aufkommen von Elektroschrott. Ehrlich ist sie ja, die KI. So ist das. Man freut sich über eine neue Erfindung und wird sogleich mit deren Nachteilen konfrontiert. Es gibt nicht mehr die kindliche Freude, die wir früher am Fortschritt hatten und die natürlich eine Illusion war. Nur, dass wir eben in dieser Illusion leben konnten. Heute können wir das nicht mehr. Das Versprechen, das die Welt früher war, ist nicht mehr da. Es ist traurig. Wir haben etwas verloren. So ist das. Es findet sich möglicherweise für viele von uns ein Weg, damit umzugehen. Es muss sich einer finden, wenn wir nicht durchdrehen wollen. Wir trennen Müll, verzichten auf Reisen, fahren Rad. Die Frage ist bloß, ob das alles ist. Ob wir nicht mehr, als es uns gut tun könnte, einem System auf den Leim gegangen sind, das uns seit eh und je predigt, jede und jeder Einzelne sei seine eigene Firma. Nur allein könne man sein Glück machen. Niemand außer uns selbst werde uns helfen. Haben wir vergessen, dass ein gutes Leben nur mit anderen zusammen zu haben ist, nicht gegen sie? Außerdem überfordern uns die Veränderungen. Sie kommen ja nicht allein. Wann haben je Menschen gleichzeitig so viele Veränderungen erlebt und wurden diesbezüglich über alle möglichen neuen Medien auch noch im Minutentakt unterrichtet? Wir erleben eine Revolution nach der anderen und natürlich ist es wichtig, als Bürger seine Verantwortung wahrzunehmen. Aber vielleicht sollten wir auch verstehen, dass wir uns zu viel aufladen, wenn jede Handlung auf ihre Folgen für den Lauf der Welt abgeklopft wird. Das macht müde und mürbe. Außerdem vergisst man, die großen Probleme können wir nur gemeinsam lösen, also politisch. Der Berliner Soziologe Steffen Mau hat nach dem zweiten Amtsantritt von Donald Trump im Spiegel die Frage gestellt, wie es möglich sei, dass es einerseits eine, wie er es nennt, Veränderungserschöpfung gebe, andererseits eine Disruptionslust. Die Menschen ertragen nicht mehr, dass sich immerzu alles ändert und manche reagieren darauf, indem sie die Welt insgesamt kaputtschlagen wollen. Wie passt das zusammen? Sehr gut, sagt Mau. Es handele sich um zwei Seiten einer Medaille. Er schreibt, es gibt ein Verlangen danach, sich unbequemer und herausfordernder Problemlagen mit einem Befreiungsschlag zu entledigen. Es gibt den Wunsch, aus den eingefahrenen Gleisen herauszuspringen. Disruption erfüllt die Sehnsucht nach einem Ausstieg aus einer verkorksten und komplizierter werdenden Welt, in der einem immer mehr Veränderungen zugemutet werden. Es steht für einen politischen Eskapismus, wenn die Verhältnisse zu unübersichtlich werden. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Das war einst die Parole der 68er. Nun ist es die von Rechtsradikalen, mit einem bedeutenden Unterschied allerdings. Rechtsextreme behaupten das nur. Sie behaupten, es seien die Grünen, die Linken, die Migranten, die uns zerstörten. Dass es in Wahrheit anders ist, dass rasende Veränderungen und ihre Folgen so viel zerstören, kommt bei ihnen nicht vor. Im Gegenteil, die superreichen Protagonisten und Profiteure dieses wilden Wandels unterstützen die Antidemokraten. Sie werden wissen, warum. Mao schreibt, der Satz, in der Gesellschaft ändert sich so vieles, da ist es schwer, den Anschluss zu behalten, werde von 35% der AfD-Wähler voll und ganz bejaht, wohingegen weniger als 10% der Grünen-Anhänger zustimmten. Logisch, dass die Folgerung daraus lautet, dass Schluss sein sollte mit all den Veränderungen und es ein Ende haben muss mit all dem Komplizierten. Man muss den Menschen nur klar machen, dass es nicht so schwer ist, mit einfachen Mitteln zu klaren Verhältnissen zurückzukehren. Dann entspricht man ihrer Gefühlslage. Ist es nicht sehr verständlich, dass dies passiert? Muss es uns mit ein wenig Menschenkenntnis denn so sehr überraschen, dass Leute auf die Angst vor allem, was an Bedrohlichem vor uns liegt, mit der Sehnsucht nach den alten Zeiten reagieren? Und dass es Menschen gibt wie die AfD-Politikerin Weidel oder meinetwegen Donald Trump oder den Brexit-Alkoholiker Nigel Farage, die sich in ihrem grenzenlosen Opportunismus dieses Gefühls bedienen, um dessen Energie für sich zu nutzen? Es war klar, dass wir es mit solchen Leuten zu tun bekommen würden. Mit der Überforderung, Ermüdung, Überanstrengung müssen wir uns noch etwas genauer auseinandersetzen. Viele junge Menschen reagieren ja zunächst einmal vollkommen richtig darauf. Sie versuchen, Arbeit und Nicht-Arbeit in eine Work-Life-Balance zu bringen. Das wird gerne verspottet und als Verwöhntheit und Wohlstandsphänomen kritisiert. Aber ist es nicht nur der Versuch, das eigene Leben im Gleichgewicht zu halten und nach den Werten zu leben, die man für richtig hält? Sein Dasein nicht nur mit Gelderwerb zu verbringen, sondern Zeit für die zu haben, die einem wichtig sind und die man liebt. Die Kinder, die Partner, die Familie, die Freunde. Sich für die Gesellschaft dort zu engagieren, wo es nicht um Geld geht. Es gibt diese Zitate von Menschen, die vor ihrem Tod gefragt wurden, was sie am meisten bereuen. Die Antworten lauten immer gleich. Ich hätte weniger arbeiten sollen, ich hätte mehr Zeit haben sollen für meine Mitmenschen, ich hätte mehr lieben müssen. Dann ist es nicht falsch, wenn Leute versuchen, das rechtzeitig anders zu machen. Nochmal, Überforderung. Douglas Rushkoff ist ein weltweit bekannter Medientheoretiker, Professor, Vordenker und Kritiker der digitalen Welt. In seinem Buch Survival of the Richest beschreibt er, wie er eines Tages für ein Honorar in Höhe eines Drittels des Jahresgehalts an seiner Universität in New York von 5 Milliardären in ein Wüstenresort eingeladen wurde, um ihnen zu erzählen, wie sie im Fall eines Kollapses unseres Systems mit ihren Familien überleben könnten. Nichts anderes beschäftigte diese Leute. Wie sie mit Hilfe ihres Geldes jener Apokalypse entkommen können, die sie selbst durch den Erwerb ihres Geldes mitverursacht haben werden. Rushkoff nahm aus dieser Begegnung eine Menge Erkenntnisse mit. Er schrieb ein interessantes Buch darüber. Aber wenn man das zusammenfasst, kann man über die Gefühlswelt jener überreichen Menschen, die sich gerne als Visionäre verehren lassen, vor allem aber tatsächlich mit ihren Firmen, ihrem Geld und ihrem Einfluss den Gang der Welt zumindest in Amerika bestimmen, zwei Dinge sagen. Erstens, wir sind ihnen scheißegal. Im Grunde verachten sie die Menschheit, sie selbst ausgenommen. Sie möchten nur ihre verwöhnten Hintern retten. Zweitens, besonders viel Ahnung, wie das gehen könnte, haben sie nicht. Tatsächlich verschafft Rushkoffs Buch dem Laien einen staunenswerten Einblick in eine Welt, in der man davon ausgeht, dass die menschliche Zivilisation in absehbarer Zeit ihren Zenit erreicht, weil, wie er schreibt, wir unser Bewusstsein in einen Computer hochladen oder, was noch besser wäre, weil wir akzeptieren, dass die Technologie tatsächlich unser evolutionärer Nachfolger ist. Die Menschheit wird sich von ihren Körpern trennen, um diese mit ihrem ganzen Leid, vor allem aber, so Rushkoff, samt den wirtschaftlich Unterlegenen zurückzulassen. Wie das gehen soll, weiß keiner. Aber, so das Motto, irgendwie wird es klappen. Auf einsamen Inseln oder künstlichen Eilanden, wo es egal sein kann, ob die Meeresspiegel steigen, weil man auf dem Meeresspiegel lebt. Oder eben auf dem Mars. Rushkoff hat nicht nur in der Wüste mit 5 Schwerstreichen zusammengesessen, sondern auch sonst mit allerhand Unternehmensführern, Generälen und Politikern. Ergebnis? Er sei überzeugt, dass sie im Grunde keine Ahnung haben, was vorgeht oder wie sie damit umgehen sollen. Sie tappen ebenso im Dunkeln wie der Rest von uns, wenn sie nicht noch ahnungsloser sind als wir. Und ich bin nicht sicher, ob uns das Angst oder Mut machen sollte. Ich weiß es auch nicht, natürlich. Ich habe nur das deutliche Gefühl, dass die Welt des schrankenlosen Egoismus an ihr Ende gekommen ist. Unsere Wege müssen sich trennen. Wir sind keine Individuen, die unter dem Vorwand der Annehmlichkeit und Konnektivität gezählt, überwacht, datenmäßig erfasst und manipuliert werden sollten, schreibt Rushkoff. Wir sind individuell fühlende Organismen, die tiefere Beziehungen zu anderen Menschen und zur Natur eingehen. Diese Reise führt in die entgegengesetzte Richtung. So ist es. Und allmählich sollten wir diese Reise dann auch antreten. Warum fühlen wir uns schlecht, wenn es uns gut geht? Wie viele Gespräche hatte ich in den vergangenen Jahrzehnten, in denen von Sorgen die Rede war und Ängsten und die dann irgendwann in den Satz mündeten, dass es uns aber gut gehe, dass die Welt schön sei, dass es deshalb nicht gerechtfertigt sei, überhaupt Sorgen zu haben? Es seien, das Wort fiel fast immer, Luxusprobleme. Daran ist Wahres. Alexander Battiani spricht in Die Überwindung der Gleichgültigkeit von der Falle der unerlebten Fröhlichkeit. Wir haben oft keinen Blick mehr für die Freude des eigenen Alltags, weil wir vorwiegend die unerfüllten Bedürfnisse sehen. Das ist die Folge eines, wie Battiani schreibt, im Grunde sinnvollen, potenziell aber auch verheerenden Mechanismus unseres Organismus, der immer geneigt ist, die Aufmerksamkeit auf das zu richten, was fehlt. Das ist im Fall von Hunger, Durst, Schmerzen, Müdigkeit sinnvoll, darüber hinaus aber nicht immer. Wieso stellen wir uns nicht in allem Ernst die Frage, warum fühlen wir uns schlecht, wenn es uns gut geht? Warum versuchen wir, sie wegzureden und uns vor der Beantwortung zu drücken? Warum sagen wir nicht, wenn wir Angst haben, haben wir Angst und kein Luxusproblem? Punkt. Und dann fragen wir uns, warum das so ist. Was uns die Angst sagen will. Habe ich nicht geschrieben, die Angst könne eine Freundin sein, eine echte sogar, die sich traut, einen auch auf Unangenehmes hinzuweisen? Also, warum ist das so? Erstens möchte ich nochmal auf unsere Gesamtlage zurückkommen. Es ist, als habe vor einer Weile jemand angefangen, aufs Gaspedal der Geschichte zu treten, und als höre er nicht auf. Wir rasen auf etwas zu, das wir nicht kennen. Kann sein, dass es ein Abgrund ist oder eine Wand. Vielleicht hat es in der Geschichte öfter solche Perioden gegeben, aber nicht viele. Der heute in Würzburg tätige Kulturanthropologe Sebastian Dümling hat 2018 in der Zeitschrift Merkur darauf hingewiesen, dass unsere heutige so oft mit der Weimarer Zeit verglichen werde. Das aber sei nicht ganz richtig, denn dieser Vergleich führe direkt zum Holocaust und die AfD sei nun einmal keine NSDAP 2.0. Ihm komme ein anderer Vergleichszeitraum in den Sinn, die Jahre zwischen 1475 und 1510, die Entstehung dessen nämlich, was wir heute Moderne nennen, und mit ihr gleichzeitig auch das Ressentiment gegen diese Moderne. Ja, es ist ihr genuines Merkmal, dass mit ihrem Beginn jene Kräfte die Bühne betreten, die sie bekämpfen, schrieb Dümling. Setzt man AfD etc., Trump, Brexit und so weiter vor diesen Zeithorizont, dann kann man darin die tausendste Ausgabe einer modernen Verachtung erkennen, die nur ganz am Anfang neu gewesen ist. Eine Verachtung, die auch Weimar kennzeichnete. Was geschah um 1500? Der Mainzer Goldschmied Johannes Gutenberg hatte um 1450 den Buchdruck in seiner modernen Form erfunden, mit beweglichen Lettern und Druckerpressen. Die Folge, das Buch, bis dahin nur für wenige zu haben, wurde zum Artikel für die Massen. Noch während Gutenberg lebte, er wurde um 1400 geboren und starb 1468, wurden viele Druckereien gegründet. Um 1500 schon gab es 270 von ihnen in ganz Europa. Man schätzt, dass bis 1501 für eine Bevölkerung von 70 Millionen in Europa etwa 20 Millionen Bücher gedruckt worden waren. In den 1000 Jahren zuvor, so schätzen Historiker, sind vermutlich nur 20 Millionen von Hand abgeschrieben worden. Es war eine Medienrevolution. Das geschriebene Wort erreichte ungekannte Mengen von Menschen. Nachrichten verbreiteten sich rasend, mit ihnen aber auch Gerüchte, Falschmeldungen, Lügen. Die Zeit um 1500 war eine Zeit der Unruhe. Dümling schrieb, selbsternannte Propheten, Prediger, bestenfalls geduldet von den kirchlichen Autoritäten, ziehen durch die Städte, prangern die adligen, kirchlichen und wirtschaftlichen Eliten an, werfen ihnen vor, sie würden das einfache Volk nicht mehr repräsentieren, seien in ihren jeweiligen Ständen von den Sorgen der Mehrheit abgeschirmt. Die Druckerpresse machte aus einzelnen Predigern, lokalen Aufständen, begrenzten Erhebungen etwas Größeres, eine Gemeinschaft. Die neuen Medien bringen die eingeübten Kategorien durcheinander und schaffen neue, so Dümling. Was ein Volk, Untertan, die Obrigkeit, ja was ein Deutscher überhaupt sein soll, wird hier erstmals thematisiert, erdacht und vor allem erfüllt. So entstand damals ein Wir gegen die, eine Bewegung des Volkes gegen die Eliten, ein Aufstand der Basis gegen Apparate, die Obrigkeit. Der Staat veränderte sich. 1495 wurde der ewige Landfrieden verkündet. Die Organe des Heiligen Römischen Reiches, der Reichstag und die Reichskreise festigten sich. Das Wirtschaftsleben konzentrierte sich in den Städten. Die meisten Menschen lebten aber auf dem Land und sie machten schwere Krisen durch, weil in der kleinen Eiszeit im späten Mittelalter lange Winter, verregnete Sommer und zurückgehende Temperaturen Ernten zerstörten, die Menschen unter einer beträchtlichen Klimaveränderung litten. Die Folge? Seltsame Propheten und Antimodernisten zogen herum und predigten den Untergang. Lese man deren Traktate, so Dümmling, falle eine beeindruckende Gabe auf. Sie wussten, was passieren würde. Genau wie unsere heutigen Untergangsrhetoriker. Sie wussten, dass die Eitelkeit der hohen Herren zur Apokalypse führen werde. Sie wussten, dass Gottes Strafgericht kommen werde. Genau wie Thilo Sarrazin weiß, dass Deutschland sich abschaffen werde. Und wie der französische Autor Renaud Camus weiß, dass unsere Bevölkerung gegen Zuwanderer aus Afrika und dem Nahen Osten ausgetauscht werde. Es war wie heute. Gegen die Angst vor einer ungewissen Zukunft stellen die Antimodernisten einst und heute die Gewissheit. Aber jeder Blick in die Geschichte zeigt, dass Gewissheiten immer falsch waren. Man muss also etwas anderes tun. Man muss sich der Ungewissheit stellen, auch wenn es schwerfallen mag. Warum gestehen wir uns nicht ein? Wir haben alle Angst. Es ist verständlich, Angst zu haben. Jede und jeder versucht auf seine Weise, mit der Angst fertig zu werden. Die Leute, die Populisten wählen, tun das. Die anderen, die das Leben zu genießen versuchen, solange es geht, tun das. Die Menschen, die Nachrichten zu ignorieren versuchen, tun es auch. Alle. Die nächste Frage ist, gibt es hinter den verschiedenen Abteilungen unserer Furcht etwas, das allen Ängsten gemeinsam ist, eine Grundangst? Der Soziologe Heinz Bude, der sich seit langem mit dem Thema beschäftigt und ein Buch über die Gesellschaft der Angst geschrieben hat, sagte in einem Gespräch mit Geo Wissen, er sehe eine sich seit Jahrzehnten entfaltende grundsätzliche Angst, die Befürchtung, dass das Leben nicht immer gut sein wird, dass der Wohlstand vergänglich ist, dass berufliche Stellungen und gesellschaftliche Achtung nicht erreicht werden oder verloren gehen können. Es gehe um die Flüchtigkeit des Guten, um Verluste. Das hatten wir schon, aber oft mehr um befürchtete als real zu erwartende Verluste. Wenn man will, kann man darin etwas erkennen, das fast alle Menschen, vom AfD-Wähler bis zum Klimaaktivisten, gemeinsam haben: die Angst zu verlieren, was man hat, und vor einer Zukunft zu stehen, die nicht gut ist. Das sei der Unterschied zu den hinter uns liegenden Jahrzehnten, so Bude. Bei allen äußeren Bedrohungen gab es das grundsätzliche Versprechen: wenn du dich etwas anstrengst, wenn du dich bildest und nicht allzu sehr hängen lässt, dann wirst du ein Leben führen, mit dem du zufrieden sein wirst. Vorbei. Die Vereinzelung der Menschen, der ständige Wettbewerb, der Zerfall von Zusammenhalt ist so groß, dass Menschen ihren Ängsten ausgeliefert sind, jeder für sich. Vielleicht ist es nützlich, Folgendes zu erkennen: wir alle haben es mit ähnlichen und sehr vergleichbaren Ängsten zu tun. Damit muss jede und jeder umzugehen lernen, jede und jeder muss es schaffen, mit dem, was er empfindet, zu leben. Aber wir müssen es auch alle gemeinsam tun.
Axel Hacke las den dritten von 4 Auszügen aus seinem Essay »Wie fühlst du dich über unser Innenleben in Zeiten wie diesen?« Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Hörbuch bei Dumont Audio. Und diese Folge, die finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur und natürlich auch in unserer ndr-Kultur-App.
NDR Kultur Nachrichten.
um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Bundeskanzler Merz ruft die Bürgerinnen und Bürger in seiner Neujahrsansprache zu mehr Mut und Optimismus auf. Er wirbt dafür, den demokratischen Prozessen zu vertrauen. Nur mit diesen komme Deutschland zu Ergebnissen, die von einer breiten Mehrheit des Landes unterstützt würden. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Nicole Markwald zur Frage, wie der Kanzler die aktuelle Situation im Land beschreibt.
Da gibt es viele Herausforderungen, also die alternde Gesellschaft und das Rententhema. Das muss für alle Generationen fair sein, hat Merz betont. Er sprach auch vom Druck auf die Wirtschaft. Neue Technologien wie künstliche Intelligenz, die die Arbeitswelt auf den Kopf stellen. Aber er zählte eben auch all das auf, was seine Regierung schon angestoßen hat. Also das Grundgesetz geändert, um die notwendigen Investitionen tätigen zu können. Der freiwillige Wehrdienst wird eingeführt, die Verteidigung gestärkt, irreguläre Migration wurde eingeschränkt und man habe die Unternehmen bei Energiepreisen und bei der Bürokratie entlastet.